Deutschlandfunk. Der Tag.
In rasender Geschwindigkeit verändert das Coronavirus gerade unser Leben, unseren Alltag und wir alle versuchen irgendwie Schritt zu halten, so gut wir eben können. In diesem Sinne startet auch der Tag in eine neue Woche, heute mit Jasper Barenberg. Und wie überall versuchen wir uns auch im Deutschlandfunk für das zu wappnen, was in den nächsten Wochen möglicherweise alles noch kommen mag. Deswegen bekommt unser Podcast-Team für die nächste Zeit Unterstützung. Christoph Schäfer arbeitet in unserer Abteilung Hintergrund. Jetzt ist er hier im Podcast-Studio. Hallo Christoph.
Hallo.
Willkommen im Team. Ich freue mich, dass du an Bord kommst. Ich habe mir überlegt, dass wir diese Ausgabe heute gleich gemeinsam gestalten wollen und können und dich damit ehrlich gesagt ein bisschen überfahren. Aber ich fange mal mit den Themen an, die wir uns überlegt haben. Hunderte von Milliarden Euro will die Regierung ja locker machen, um die absehbaren Verwerfungen in der Wirtschaft abzufedern. Mit unserem Kollegen Theo Gers können wir gleich darüber sprechen, wer jetzt wie mit Unterstützung rechnen kann.
Und wir sprechen mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion darüber, ob das IOC nun die Sommerspiele verschieben soll, wegen der Corona-Pandemie oder nicht. Denn seitens der Athletinnen und Athleten gibt es Kritik am Nichthandeln des IOC.
Da bin ich gespannt. Außerdem war uns noch wichtig, die Entwicklung in der AfD nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Die hat ja am Freitag entschieden, dass ihr völkisch-nationaler sogenannter Flügel aufgelöst werden soll. Mein Kollege Volker Findhammer wird uns aber später erklären, warum er die ganze Aktion im Grunde für ein Täuschungsmanöver hält. Wie hart wird die Corona-Pandemie unsere Wirtschaft treffen? Das kann im Moment wohl niemand ganz genau sagen, weil niemand eben sagen kann, wie lange das öffentliche Leben gelähmt sein wird. Nur in einem sind sich die Ökonomen doch einigermaßen einig. Wir müssen uns auf einen massiven Abschwung einstellen. Mit einem beispiellosen Paket von Maßnahmen will die Regierung die dramatischen Folgen der Corona-Krise zumindest abmildern. Rekordsummen wollen Union und SPD dafür locker machen. Und das auch noch in Rekordzeit. Darüber können wir jetzt mit Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio sprechen. Hallo Theo, grüß dich.
Hallo, Gruß zurück aus Potsdam in diesem Fall, aus dem Homeoffice.
Doch, Homeoffice. Ich hatte gedacht, Hauptstadtstudio. Nein, Homeoffice. Gut. Theo, schon als das Paket ja erst in Umrissen erkennbar wurde, kurz vor dem Wochenende oder am Wochenende, da hast du gleich getwittert, dass du erst weiche Knie bekommen hast und dann ist dir schwindelig geworden. Warum das?
Naja, ich meine 150 Milliarden Euro, es waren erst 100 und dann ein paar Stunden später plötzlich über 150 Milliarden. Das ist fast ein halber Bundeshaushalt. Und dann, wenn man dann sich noch überlegt, dass diese 150 Milliarden, 156,3 sind es ja genau jetzt, dass die nur in diesem Jahr erstmal aufgenommen werden und wir vor 3-4 Wochen vielleicht noch, so lange ist das ja noch gar nicht her, über die schwarze Null immer noch gesprochen haben, als wir über Bundeshaushalt und die Finanzplanung gesprochen haben, dann ist das schon ein gewaltiger Sprung. Und es ist natürlich auch wesentlich mehr, als wir vor 10-11 Jahren während der Finanzkrise gebraucht haben. Und das waren ja damals schon enorme Summen, mit denen wir den Banken zur Seite gesprungen sind und. Und jetzt plötzlich 150 Milliarden Euro einfach mal so an neuen Krediten. Das ist wirklich ein gewaltiger Schluck aus der Pulle, aber es ist hoffentlich gut angelegtes Geld.
Also 150 Milliarden, ich habe noch im Kopf 156 Milliarden ganz genau, neue Schulden will Olaf Scholz, der Finanzminister, aufnehmen. Also 156 mal 1.000 Millionen, ist das quasi, soll das die Kasse sein, aus der diese Hilfe dann fließen soll?
Ja, und das ist ja noch nicht alles. Also diese 156 Milliarden, das sind erstmal nur die ganz konkreten Hilfsprogramme, die jetzt beschlossen werden und am Mittwoch eben dann auch vom Bundestag abgesegnet werden. Das sind zum Beispiel diese ganzen Hilfen für die kleinen Unternehmen, für die Ein-Mann- und Ein-Frau-Unternehmen. Allein das kostet bis zu 50 Milliarden. In den 156 Milliarden sind auch Steuermindereinnahmen enthalten. Wir erleben ja gerade, wie die Wirtschaft abschmiert, wie weniger produziert wird. Das wird sich natürlich auch bei den Steuereinnahmen bemerkbar machen. Da kalkuliert Olaf Scholz mit über 33 Milliarden Euro, die ihm in der Kasse fehlen. Das heißt, er hat auf der einen Seite weniger Geld, das reinkommt. Er muss auf der anderen Seite mehr ausgeben. In diesen 156 Milliarden sind aber auch andere Dinge enthalten. Zum Beispiel, wenn er jetzt die Intensivbetten in den Krankenhäusern verdoppeln will, von 28.000 auf über 50.000 Plätze. Solche Investitionen sind da auch drin enthalten. Man kann praktisch sagen, dass alles, was Corona-bedingt jetzt auf den Staat zukommt, wird auf Pump finanziert über Kredite. Und man kann eins sagen, wenn man überlegt, fragt man, ob man sieht, ob das reicht, dann muss man sagen, ja, der Scholz macht das eigentlich ganz klug. Er hat sich nämlich noch einen Puffer in diese 156 Milliarden reinbauen lassen, nämlich über 55 Milliarden Euro sind erstmal nur so als Vorsorgeposten drin. Also wenn noch was kommt, ist noch Luft da.
Theo, du hast eben schon erwähnt, von dem Geld sollen Selbstständige profitieren, kleinere Firmen ja auch. Wie kommen die aber genau an die Kohle?
Das soll natürlich alles sehr erstmal über die Länder natürlich. Der Bund selber hat gar keine eigene Verwaltung, um das abzuwickeln. Aber das soll alles sehr unbürokratisch sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Yogalehrerin wäre oder ein Yogalehrer wäre und mir sind die Kurse weggebrochen oder wenn ich ein Musiker wäre und ich hätte keine Auftritte mehr oder ich bin Fensterputzer und bekomme auch da keine Aufträge mehr, obwohl ich sonst mit meinem kleinen Lieferauto durch die Gegend fahre und bei den privaten Haushalten die großen Terrassenfenster sauber mache einmal im Jahr. Das fällt ja im Moment alles weg und diese Leute können ganz unbürokratisch ihren Antrag stellen. Sie müssen eine eidesstattliche Versicherung ableisten, dass sie durch Corona jetzt in Zahlungsschwierigkeiten, in Liquiditätsschwierigkeiten sind und dann fließt das Geld. Das sind 9.000 Euro für die nächsten 3 Monate, mit denen sie erstmal über die Runden kommen sollen, um ihr Unternehmen am Leben zu halten. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit zur puren Existenzsicherung. Wenn sie jetzt nichts mehr verdienen, sind sie ja sehr schnell auf Hartz-IV-Niveau, dann können sie auch Hartz-IV beantragen. Das heißt, es geht schneller, leichter. Hartz-IV gibt es natürlich bei der Bundesagentur, bei den Arbeitsagenturen. Und das geht deshalb leichter, weil zum Beispiel für die nächsten 6 Monate die Vermögensprüfung, die sonst nötig wäre und fällig wäre, wegfällt. Das heißt, der Staat setzt schon ein Zeichen, es soll schnell gehen und vielleicht gibt es schon die ersten Beträge ab nächster Woche, hat vorhin Wirtschaftsminister Altmaier gesagt.
Was sieht das Kabinett für größere Unternehmen und Konzerne vor?
Naja, den größeren Unternehmen hilft natürlich vor allem das Instrument der Kurzarbeit, dass sie die Lohnkosten loswerden. Die Beschäftigten erhalten ja vom Staat 60% des letzten Nettolohns als Kurzarbeitergeld. Wenn sie Kinder haben, sind es 67%. Und in einigen Branchen, da wo Gewerkschaften stark waren immer schon, Chemieindustrie, Metallindustrie als Beispiel, VW oder Unternehmen wie die Bahn, da gibt es auch noch tarifliche Aufstockung des Kurzarbeitergelds. Die kommen dann auf 80, vielleicht sogar noch mehr Prozent des letzten Nettolohns. Aber wo es eng wird, und das muss man ganz klar sagen, und da ist sicherlich noch eine Baustelle, das wird uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen, das sind eben die klassischen Niedriglohnsektoren. Das ist das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Dienstleistungsberufe, die Friseurläden und so weiter. Die beantragen jetzt ja auch alle Kurzarbeitergeld. Und die Leute, die da schon zu 100%, also mit vollem Gehalt relativ niedrig und wenig verdienen, bei denen wird es natürlich jetzt erst recht eng, wenn die nur noch auf 60% oder 67% des letzten Netto kommen. Da ist eine Baustelle, wo die Gewerkschaften einen Punkt haben, wo sicherlich noch was passieren muss. Möglicherweise muss da der Staat noch mal ein bisschen mehr in die Hand nehmen.
Und Theo, gerade deswegen gibt es ja auch eine Debatte darüber, ob man den Mietern bzw. den Vermietern unter die Arme greifen sollte. Im Vorfeld gab es jedenfalls eine Debatte. Hat sich da irgendwas getan? Ist da irgendwas beschlossen worden in dieser Hinsicht?
Ja klar, also es gibt noch viele, viele kleine Pakete, die im Alltag vieler Menschen, glaube ich, eine enorme Hilfe sein werden. Wenn du das zum Beispiel Mieten ansprichst, normalerweise hat derjenige ein Problem, der mit zwei Mieten in Verzug kommt. In der Zeit von Corona, also jetzt ab 1. April bis 30. Juni, die nächsten 3 Monate also, wer da mit der Miete in Verzug kommt, weil er zum Beispiel kein Einkommen mehr hat, der kann sicher sein, dass ihm deswegen nicht gekündigt wird. Und zwar der Kündigungsschutz geht dann sogar bis 30. September. Wer laufende andere Verpflichtungen hat, ich sag mal Strom, Telefon und solche Zahlungen, auch da gibt es für diese Zeit 1. April bis 30. Juni gibt es 3 Monate Zahlungsaufschub. Und genauso für die in diesen 3 Monaten fälligen Kredit- oder Leasingraten. Auch die werden gestundet, sodass die Leute, die wirklich, für die es jetzt wirklich eng wird, darauf vertrauen können, dass sie in den nächsten 3 Monaten erstmal diese Verpflichtungen los sind und zusammen mit Grundsicherung oder eben diesen Direktzahlungen, die ich gerade erwähnte, erstmal für die nächsten 3 Monate über die Runden kommen und dann sehen wir weiter. Ich meine, länger kann man jetzt auch nicht planen. Der Staat hat auch keine Kristallkugel und er weiß auch nicht, wie lange die Corona-Krise andauern wird und uns wirtschaftlich im Griff halten wird. Mhm. Es kann 3 Monate dauern, es kann 6 Wochen dauern, es kann aber auch länger werden.
Gibt es denn überhaupt Kritik derzeit schon an dem ganzen Plan des Kabinetts?
Naja, es gibt immer Leute, denen das nicht, denen manches nicht reicht. Aber da muss man auch, glaube ich, so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich habe vorhin eine Kritik erwähnt, das ist die der Gewerkschaften am Kurzarbeitergeld, an den 60%, was eben in den unteren Lohngruppen einfach nicht reicht. Da haben die sicherlich einen Punkt aus meiner Warte. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Unternehmen, die deutsche Wirtschaft herkommt und sagt, naja, diese Bankbürgschaften ist ja schon eine tolle Sache, Klammer auf, der Staat bürgt für 90% jetzt des einer Kreditsumme, 10% Restrisiko bleiben bei der Hausbank, über die man diesen Kredit ja beantragen muss. Den Rest deckt, wie gesagt, der Staat ab. Da sagen jetzt manche Industrieverbandsfunktionäre, naja, das ist immer noch zu wenig, es müssten eigentlich 100% abgedeckt werden. Aber ich glaube, das wird nicht gehen und das wird auch von der EU dann nicht mehr genehmigt. 90% ist schon ein ziemlich großzügiges Entgegenkommen, dass das genehmigt wurde in Brüssel. Man muss dazu wissen, solche Subventionen, solche Hilfen müssen immer von der EU genehmigt werden. Im Moment ist man da in Brüssel großzügig, keine Frage. Aber jetzt zu verlangen 100% Abdeckung durch den Staat, das ist in der Tat so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, vielleicht sollten da manche Industriefunktionäre auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Das heißt auch, Theo, unter dem Strich würdest du schon sagen, keiner weiß im Moment, ob es ausreichen wird am Ende. Du hast gesagt, da gibt es aber noch einen Puffer, den sich Olaf Scholz, der Finanzminister, da zurückgelegt hat. Aber du sagst schon, die Richtung stimmt. Es ist auch in der Größenordnung jetzt das Signal, was wir brauchen, um die Substanz der Wirtschaft zu schützen vor dem, was möglicherweise auch nach den 3 Monaten dann noch kommen könnte.
Ja, es ist total wichtig. Es ist vor allem auch total wichtig, dass man jetzt mit dieser gewaltigen Summe auffährt und ein Signal damit gibt. Denn das Signal ist doch ganz klar. Das Signal geht doch an die Banken zum Beispiel, dass sie merken, ihre Kunden werden vom Staat gestützt, wenn da jemand jetzt Probleme bekommt mit der nächsten Kreditrate. Dieser Kunde kann darauf vertrauen, dass der Staat ihm hilft und dass die Bank dann eben auch nicht gezwungen wird, zum Beispiel diesen Kredit fällig zu stellen, nur weil eine Rate mal ausgeblieben ist. Das gleiche Signal an Vermieter, die Geschäftsräume haben. Die brauchen auch das Signal, dass ihr kleiner Krauter, der unten vielleicht ein Kosmetikstudio hat oder eine Yogaschule oder eine Musikschule oder einen Therapieraum oder was auch immer, dass auch diese kleinen Unternehmer ihre Verpflichtungen weiter aufbringen können. Das sind ganz wichtige Signale, die im Grunde den Leuten, die teilweise ja auch immer Geld fürchten, Stichwort Vermieter oder wer auch immer, dass man diesen Leuten auch sagt oder den Banken, dass man diesen Institutionen sagt, passt mal auf, wir halten den Laden erstmal für die nächsten 3-4 Monate am Laufen und dann sehen wir weiter. Aber bis dahin sind sämtliche Zahlungen vom Staat garantiert oder die meisten davon. Und das ist ungemein wichtig, damit hier nicht so eine Art Kettenreaktion kommt nach dem Motto, dann werden die ersten Geschäftsräume gekündigt, dann werden die ersten Kredite fertiggestellt. Das wird da alles mit verhindert und das ist ein ungemein wichtiges Signal in dieser unsicheren Zeit.
Und während die einen mit staatlichen Maßnahmen am Laufen gehalten werden sollen, sollten andere vielleicht gar nicht erst an den Start gehen. Gemeint sind die Olympischen Sommerspiele in Japan, die Ende Juli stattfinden sollen. Das Internationale Olympische Komitee, IOC, hält an dem Termin erstmal fest, trotz Corona-Pandemie. Aber das Organisationskomitee in Tokio hat heute hingegen mitgeteilt, dass es nicht so blöd sei, die Olympischen Spiele wie geplant auszutragen und plädiert eher für eine Verschiebung. Und dann gibt es diejenigen, die an den ganzen Wettbewerben teilnehmen sollen, die Athletinnen und Athleten.
Ich werde in diesem Sommer zum vorgesehenen Zeitraum nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen.
So der Fechter Max Hartung gestern Abend im ZDF. Er kritisiert das Nichthandeln des IOC und will mit Beispiel vorangehen, die Pandemie so schnell wie möglich einzudämmen, indem er zu Hause bleibt. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion ist bei mir. Marina, die Athletinnen und Athleten, zumindest in Deutschland, sind unzufrieden mit dem IOC. Was ist da genau los?
Also ob man jetzt sagen kann, dass wirklich alle Athletinnen und Athleten in Deutschland gerade unzufrieden mit dem IOC sind, das würde ich jetzt mal so dahinstellen. Das können wir jetzt natürlich so nicht sagen. Ich kann aber gleich mal sagen, wo so die Differenzierung da vielleicht liegt, um jetzt nochmal auf den Vorgang vom Wochenende einzugehen und Max Hartung mit seiner Aussage. Das ist schon sehr bemerkenswert gewesen, weil er eigentlich auch mit seiner Begründung etwas sagt. Also er sagt ja, er möchte ja auch als Vorbild agieren und sagt deshalb, obwohl er qualifiziert ist schon für die Spiele, ich werde nicht teilnehmen. Und ich finde, er zieht damit eigentlich wirklich das IOC am Ring durch die Manege. Er trifft es da, wo es wirklich am allermeisten wehtut, nämlich bei den viel beschriebenen Werten des Sports. Und das macht jetzt ein Athlet selbst. Und das trifft das IOC, dass da wirklich ein Athlet von unten sozusagen sagt, ich messe euch auch an euren Werten. Und ich bin derjenige, der jetzt auf diese Veranstaltung, auf die ich ja auch seit 4 Jahren wieder hintrainiere, der euch jetzt für diese Veranstaltung absagt. Also es gibt so diese Ebene, die jetzt Max Hartung da ins Spiel bringt. Es gibt auch ganz viele Stimmen, die jetzt einfach sagen, das Internationale Olympische Komitee muss jetzt wirklich in Sachen Verschiebung sich mal entscheiden. Also da führen auch ganz viele an, dass die Olympia-Qualifikation nicht mehr fair ist oder dass die Athletinnen und Athleten nicht mehr richtig trainieren können. So, also das sind dann so die Begründungen, die jetzt eigentlich am allermeisten so kommen, dass man einfach jetzt endlich mal eine Entscheidung möchte.
Training ist ein gutes Stichwort, was du eben gegeben hast. Es ist ja schon ein bisschen unfair seitens des IOC, auch gegenüber den Athletinnen und Athleten, dass diese jetzt nicht großartig planen können eigentlich. Werden die Spiele verschoben? Wie müssen sie sich jetzt vorbereiten auf die Wettbewerbe? Das ist irgendwie auch unfair gegenüber den Teilnehmenden.
Naja, also ich denke, es gibt auch viele Athletinnen und Athleten, deren Herz nach wie vor noch dran hängt, diese Spiele da am Horizont zu sehen. Und es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, solange nicht abgesagt wird, habe ich die Hoffnung, dass mein Plan noch aufgeht, den ich für diesen Sommer hatte. Also nicht alle sehen das so, dass es unfair ist. Und man muss vielleicht der Fairness halber auch dazu sagen, es ist sicherlich so, dass man Olympische Sommerspiele nicht einfach mal so mir nix, dir nix verschiebt. Ja, aber es ist einfach so, dass diese kritischen Stimmen, die jetzt da auch zum Ausdruck kamen, dass die schon auch sagen, wir möchten gerne eine transparente Kommunikation, wir wollen einbezogen werden, wir wollen nicht, dass einfach stur gesagt wird, und das wurde ja jetzt wirklich bis zuletzt, wir halten an dem Plan fest und wir geben alles, dass es so stattfindet. Und da fühlen sich einfach die meisten Athletinnen und Athleten nicht mitgenommen, weil man hätte ja auch schon früh sagen können, diese Pandemie ist einfach nicht berechenbar. Und wir haben das auf dem Schirm und wir arbeiten jetzt schon an Szenario B, C und D. Ja, ein Jahr verschieben, 2 Jahre verschieben, möglicherweise Absage. Das hat das IOC jetzt schon ausgeräumt und gesagt, also eine Absage, dafür sind wir nicht zu haben. Wäre natürlich auch finanziell wirklich schwierig. Aber genau, also insofern geht die Kritik da jetzt eigentlich eher hin, dass man sagt, wir wollen wirklich, dass uns die Wege aufgezeigt werden und dass wir dann auch planen können, weil wir sind ja sozusagen auch die Arbeiter für das IOC, diejenigen, die dann später in der Manege stehen.
Kommt es denn jetzt zu einem Bruch zwischen den Athletinnen und Athleten und dem IOC?
Also so ganz eindeutig wird dieser Bruch nicht sein, weil es immer Athletinnen und Athleten gibt, die auch irgendwie zum IOC halten. Und ich glaube, wir sind da auch aus der europäischen Perspektive oder in der in Anführungszeichen westlichen Welt vielleicht auch in einer gewissen Blase. Aber man sieht schon, dass da jetzt gerade wirklich sich etwas wandelt. Ich würde es mal so zeichnen. Es gibt ein gewisses Abwenden von diesem großen Narrativ, das das IOC jetzt immer zeichnen wollte. Also man hat wirklich seit Jahren größere Narrative im IOC gesucht, als jetzt nur Spiele für die Jugend der Welt zu sein. Also es gab eine Ignoranz schon in Rio gegenüber der russischen Doping-Problematik. Man wollte eher die Erzählung haben, dass es ein Flüchtlingsteam gibt und dass man so sich praktisch der Probleme der Welt annimmt. Die Tokio-Spiele, die sollten Spiele des Wiederaufbaus, vielleicht sogar der Wiederauferstehung sein nach der Fukushima-Katastrophe. Und jetzt, wo es diese Corona-Krise gibt, sagt man, das olympische Feuer, das soll das Licht am Ende des Tunnels sein. Und man merkt jetzt eben auch, und das schreibt das IOC jetzt auch in einem Athletenbrief, man will Teil der Lösung in der Corona-Krise sein. Und dieser Drang nach der Weltretterrolle, der übrigens Hand in Hand geht mit der emotionalen Vermarktung der Spiele, steckt ja auch wahnsinnig viel Geld drin, der wird hier auf die Spitze getrieben aus meiner Sicht. Das könnte aber möglicherweise dem Ganzen das Genick brechen, weil die Revolution jetzt eben von der Basis kommt. Man möchte sich diesem großen Narrativ und diesem Festhalten dann auch nicht mehr unterordnen. Und ich glaube, dass die Athletinnen und Athleten da teilweise wirklich ihre Macht erkannt haben, dass sie einen Hebel haben, wie sie da rauskommen. Und das ist besonders bitter für Thomas Bach, denn das sind eigentlich hausgemachte Revolutionäre. Das sind Enttäuschte aus der Dopingkrise. Aus Russland im Prinzip, also aus der russischen Dopingkrise, die sich da formiert haben. Athleten Deutschland ist nichts anderes als das. Das war wirklich ein Kind dieser Enttäuschung. Und die könnten dem ganzen Spiel ein Ende bereiten, wenn sie sich aus den Fesseln befreien, die ja auch finanziell und so da sind, durch das IOC an die nationalen Verbände.
Marina, vielen Dank.
Gerne.
Im ersten Moment klingt es nach einer drastischen Entscheidung. Der völkisch-nationalistische sogenannte Flügel der AfD soll sich bis Ende April auflösen. So hat es der Bundesvorstand letzten Freitag beschlossen. Seit der Verfassungsschutz das Netzwerk um Björn Höcke aus Thüringen und Andreas Kalbitz aus Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuft und unter Beobachtung gestellt hat, seitdem ist ordentlich Druck im Kessel. Vor allem in Westdeutschland haben Landesverbände der AfD regelrecht rebelliert gegen die Dominanz des Flügels. Am Wochenende nun hat sich Flügelgründer Björn Höcke bereit erklärt, die Aktivitäten des Netzwerkes gewissermaßen herunterzufahren. Gleichzeitig hat er aber auch den Beschluss des Bundesvorstandes kritisiert. Volker Fintermann in Berlin, was gilt denn eigentlich nun? Wird der Flügel aufgelöst oder wird er es nicht?
Ja, noch gibt es keine klare Erklärung, dass der Flügel aufgelöst wird. Und der hat ja auch kein öffentliches Adressbuch. Das ist ja ohnehin das Problem des Flügels. Das ist ja eine lose Verbindung von Interessierten. Die einzigen Unterschriften, die man kannte, das sind die damals von der Erfurter Erklärung. Das war so ein bisschen das Gründungsdokument. Aber da sind ja nicht alle erfasst. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass rund 7000 Mitglieder dem Flügel mittlerweile angehören, so wie das der Verfassungsschutz vermutet hat, dann wäre das natürlich spannend zu sehen, wer das alles in allem tatsächlich ist. Es gab jetzt heute die Erklärung der hessischen Flügelvertreter, dass man sich auflösen werde. Aber es fehlen Ross und Reiter. Man kennt ja wirklich formal nur Andreas Kalbitz, den Landesvorsitzenden von Brandenburg, und eben Björn Höcke, den Kopf quasi des Flügels. Aber die ganzen Gliederungen darunter, wie weit das reicht, es gibt sicherlich noch einige Namen mehr, die wir kennen, aber wie weit das reicht, das wissen wir am Ende nicht.
Das wissen wir nicht, und das heißt auch, Volker, also nehmen wir mal an, das macht jetzt die Runde in ganz Deutschland, ein Vertreter nach dem anderen des Flügels sagt, ja gut, wir stellen jetzt unsere Aktivitäten ein, wir haben irgendwie kein Logo mehr, wir machen keine Veranstaltungen mehr. Ist damit der Flügel weg oder ist er damit eigentlich dort angekommen, wo er sich selber sieht, nämlich mitten in der AfD?
Ich glaube ganz klar, dass man Letzteres sagen kann. Björn Höcke hat am Wochenende ein Interview mit Götz Kubitschek gemacht. Das ist ja der Herausgeber der Zeitschrift Sezession. Der gilt ja so ein bisschen als rechter Vordenker der AfD und ist eng auch mit dem Flügel verbunden. Und der fragte Höcke eben nach der Entscheidung im Bundesvorstand, ob er über diese Forderung überrascht oder verärgert sei. Und Höcke antwortete darauf, er sei als AfD-Mitglied peinlich berührt, denn diese Forderung komme ja zum falschen Zeitpunkt, weil der Flügel gerade dabei sei, sich zu historisieren, also überflüssig zu machen. Und die Begründung, die liefert er nur kurze Zeit später. Darauf müsste man noch mal genauer eingehen. Denn der Flügel sei vor 5 Jahren mit der Erfurter Resolution ins Leben gerufen worden, um eben den Einbau der AfD ins Establishment zu verhindern. Also das ist eine klassische Höcke-Aussage, der ja immer auch von Bewegungspartei gesprochen hat, der nicht verfilzen und sich etablieren wollte. Und ohne den Flügel wäre die AfD keine Alternative mehr, argumentiert er, sondern vielleicht gerade noch eine Art eigenständige Werteunion, also ein Mehrheitsbeschaffer von Merkels Gnaden. Und genau das habe der Flügel verhindert. Und nun braucht es einen Impuls, der über den Flügel hinausweise und die Einheit der Partei betone. Also anders gesagt, du hast es ja schon gesagt, der Flügel ist in der Partei angekommen, hat eine Wirkung, die nicht zu unterschätzen ist. Das konnte man auch auf dem letzten Parteitag in Braunschweig sehen, wo der Flügel ohne öffentlich aufzutreten das Register bestimmt hat. Und wie hat es Alexander Gauland nach der Thüringenwahl gesagt? Björn Höcke stehe in der Mitte der Partei. Insofern ist die Selbstauflösung des Flügels mit Sicherheit eine Illusion, ein Trugbild, weil sich die Vertreter mittlerweile im Richtungsstreit eigentlich gesichert und führend vorne fühlen.
Das heißt, an dem Machtwillen derjenigen, die den Flügel betreiben, die dieses Netzwerk vorantreiben wollen, an dem Machtwillen von Björn Höcke hast du gar keinen Zweifel, dass der weiter besteht und dass die weiter die Agenda bestimmen wollen mit ihren Themen.
Nein, partout nicht, uns wirklich überhaupt nicht. Da will ich auch nochmal aus diesem Interview zitieren, weil er legt das selbst offen. Da sagt er nämlich, unsere Arbeit weist mittlerweile schon über den Flügel hinaus. Andreas Kalbitz, ich selbst und alle anderen politikfähigen Flügler werden ihren politischen Kurs im Sinne der AfD weiterführen. Also man fühlt sich verankert und jetzt kommt noch gleichzeitig die Abrechnung mit denen, die sie den Flügel jetzt loswerden wollen. Da heißt es nämlich, diejenigen aber, die den Flügel missverstanden haben und ihn verfilzen wollten, werden nicht mithalten können, genauso wie diejenigen, die in der Partei und im Bundesvorstand auf Kosten ihrer Parteifreunde allzu gute Kontakte zum Establishment suchen. Also da ist doch das Rausdrängen der eher bürgerlichen Kräfte aus der AfD wieder rauszuhören, auch wenn die Wortwahl gemäßigter ist, weil Höcke wohl sich an den Rat von Götz Kubitschek hält, die Zunge auf Eis zu legen, bevor man spricht. Also nicht alles nach außen kehren, was man erreichen möchte, aber die Tendenzaussagen, da wo der Flügel hin will, also die Partei maßgeblich von innen her bestimmen, an der gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel.
Das war der Tag an diesem Montag, den 23. März 2020. Heute mit
Christoph Schäfer
und mit Jasper Barenberg. Gut gelaufen, Christoph. Ich hoffe, ich habe dich nicht überfahren.
Alles in Ordnung. Ich hoffe, du bist zufrieden mit mir.
Sehr. Danke fürs Hören und tschüss.
Tschüss.